Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mir hier im Podcast oder auf LinkedIn folgen oder wir uns vielleicht in den letzten Jahren sogar mal in irgendeiner Form begegnet sind, dann glaube ich, wissen Sie, dass mir ja die Frage, wie kann man denn die Zukunft Deutschlands und der Länder im deutschsprachigen Raum gestalten, was ist dann nötig, wie spielt da Digitalisierung rein, dass mich das sehr beschäftigt und dass ich da eine gewisse Sorge auch immer wieder habe, dass wir in den Transformationen, die gerade passieren, den Anschluss hier in Europa verlieren. Und das ist ja auch genau das, womit ich mich bei University wirklich tagtäglich beschäftige und wo ich mich damit beschäftige, wie befähigen wir Menschen, Männer und Frauen in der Industrie, dass sie eben fit sind für die Zukunft, für die Jobs der Zukunft. Und eine Branche, in der ich sehr viel arbeite, in der sehr viele meiner Kunden sind, ist die Automobilbranche. Und ich freue mich heute sehr, dass wir dieser Branche, die für den Wirtschaftsstandort Deutschland ja essentiell ist, mal eine ganze Folge widmen können, weil sie ist ehrlicherweise wie kaum eine andere Branche von den Transformationen unserer Zeit betroffen. Ich glaube, das wissen wir alle, das brauchen wir nicht breittreten. Und ich freue mich heute total einen Gast zu haben, der ganz tief in dieser Branche verwurzelt ist, der dort in diesem Wandel verortet ist und mit dem ich heute über Digitalisierung und Autos, was der Wandel für die Automobilindustrie bedeutet, reden darf. Und mein heutiger Gast ist Andreas Form. Er ist Partner und Managing Director bei der Unternehmensberatung Carney. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Danke, dass du heute Zeit hast für uns.
Jan, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier heute mitmachen darf. Und ich freue mich sehr, über genau dieses Thema zu sprechen. Ein sehr spannendes Thema, wie wir, glaube ich, dann später noch sehen werden.
Ja, und eines, wie ich gesagt habe, auch, ich glaube, bewegendes Thema irgendwie. Ja. Bevor wir da einsteigen, ja, möchtest du ein paar Worte über dich sagen? Wer bist du? Wie bist du auch zu Hause in dieser Automobilwelt und was machst du denn so den ganzen Tag?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin, das ist immer fast erschreckend, wenn man das dann immer mal wieder so rekapituliert, seit 25 Jahren jetzt schon in der Automobilindustrie tätig. Und das habe ich zum einen als Berater gemacht. Netto sind das dann in Summe ja roundabout 12 Jahre, die ich als Berater tätig bin in der Industrie. Aber eben auch auf der anderen Seite. Ich war selbst mal 13 Jahre für BMW in München hier tätig und habe dort so ein bisschen mein Handwerkszeug gelernt. Ich kenne also beide Seiten. Das ist immer ganz gut, wenn man nicht nur von der Theorie, sondern auch mal aus der Verantwortung derjenigen, die Autos wirklich auf die Straße bringen, reden kann. Die Themen, die ich mache, sind eigentlich alles Themen, die in Richtung Kunde gehen. Alles, was mit Vertrieb zu tun hat, mit Marketing zu tun hat, mit Service, After Sales zu tun hat. Aber eben, das ist das ganz Spannende und das ist ja auch Gegenstand des Podcasts heute, die digitalen Themen. Alles rund um Mobilität, digitale Dienste. Und das ist ja so ein bisschen auch meine Leidenschaft, denn ich bin da, muss ich wirklich zugeben, auch so ein kleines bisschen Nerd und versuche, meine Autos immer danach auszusuchen, wer jetzt die aktuellsten besten Dienste und Services anbietet.
Da kannst du uns ja vielleicht auch noch ein paar Beispiele gleich bringen. Lass uns da mal sozusagen tiefer gehen. Ja, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich 10 Podcast-Folgen ja über das Thema Transformation in der Automobilindustrie machen. Da gibt es so viele Aspekte, die sich gerade verändern. Ja, aber wir wollen uns ja heute wirklich auf die Digitalisierung und das Auto als Produkt sozusagen so fokussieren ein bisschen. Ja, und wenn wir da so drüber nachdenken, ja, welche Dienste und welche Lösungen gibt es da im und am Auto, bei denen jetzt die Digitalisierung zuschlägt? Wie würdest du das, sag ich mal, ja, schneiden vielleicht oder wie würdest du das so ein bisschen strukturieren, damit wir verstehen, was da gerade passiert?
Ja, absolut. Also das kann man, glaube ich, relativ einfach strukturieren, wenn man sich einfach mal die Nutzung des Kunden anschaut. Es gibt zum einen eine Kategorie, die sich mit dem Fahrzeug an sich oder mit dem Management des Fahrzeugs beschäftigt. Das fängt also an mit sämtlichen Remote-Control-Funktionen, mit denen man das Fahrzeug dann eben auch aus der Ferne steuern kann. Ein schönes Beispiel ist, wenn man beim Skifahren ist und nicht in das kalte Auto einsteigen will, dann kann man über einen digitalen Dienst dann die Standheizung zum Beispiel schon starten und das Auto vorwärmen. Geht aber darüber hinaus alles, was Wartung, Zustand des Fahrzeugs angeht, Meldungen, die man dann auf sein Smartphone bekommen kann, wie es dem Fahrzeug geht. Insbesondere bei der Elektromobilität unheimlich wichtig, wenn es dann auch um den Status des Ladens geht. Mhm. Der zweite große Bereich ist dann alles, was mit der Fahrt an sich zu tun hat. Da geht es um Journey Management, Navigation, Parken, aber auch Laden, Lademöglichkeiten, Routenempfehlungen, je nach den Präferenzen, die man hat. Also alles rund um die Fahrt, die Planung vor der Fahrt. Und während der Fahrt dann natürlich alles, was mit Sicherheit, Fahrerassistenz zu tun hat, aber auch Dinge, die eben den Spaß am Fahren fördern können. Das geht dann sogar schon in Richtung Gamification, Driver Coach, wo man sich mit einer Peer Group dann messen kann. Entweder wie nachhaltig oder wie schnell komme ich von A nach B. Das sind so die unterschiedlichen Dinge, die man bei der Fahrt dann eben nutzen kann, die aber dann auch noch fahrtbezogen sind. Mhm. So, und dann geht's weiter in die Bereiche Entertainment, Infotainment, alles, was mit Musik, mit aber jetzt auch multimedial, mit Videos etc. zu tun hat und bis hin dann zu Produktivität, Arbeiten, Concierge-Services, aber auch Online-Payment-Lösungen, die dann im Fahrzeug angeboten werden. Ja, und die ersten Experimente gehen jetzt sogar noch darüber hinaus und nehmen zum Beispiel auch die Gesundheit des Fahrers dann tatsächlich ins Augenmerk und schauen, wie geht es dem Fahrer. Da gibt es Möglichkeiten, über Videokameras dann bestimmte Muster zu erkennen, Augenblinzeln, Einschlafen vermeiden und all diese ganzen Dinge. Also eine Riesenvielfalt, Fahrzeugmanagement, Fahrtplanung, während der Fahrt Entertainment, Produktivität, Gesundheit, also ein breites Spektrum an Diensten und Möglichkeiten, die wir da sehen.
Ja, und eine total vielfältige, aber irgendwie auch, glaube ich, total spannende Welt, ja. Was ja, glaube ich, wenn man jetzt in einem Automobilunternehmen sitzt, etwas ist, was wahrscheinlich begeistert, ja, weil ich kann da neue Dinge machen. Aber für die klassischen OEMs wahrscheinlich auch eine Herausforderung darstellt, oder?
Ja, absolut. Also vielleicht noch ein Kommentar zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Entwickler begeistert das natürlich, wenn sie eine Affinität dazu haben.
Ja, okay.
Die Frage ist aber natürlich, welche Rolle spielt das jetzt von der Bedeutung her, von der Priorität tatsächlich für die Hersteller? Womit verdienen die heute ihr Geld und wie relevant ist dann dieses Feld tatsächlich schon? Und da glaube ich, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, gibt es dann schon auch noch unterschiedliche Sichtweisen, wie Hersteller das tatsächlich verfolgen. Aber Herausforderungen, das hast du angesprochen, also das ist ein wahnsinniges Feld mit großen Herausforderungen und insbesondere die Kunden spielen dann natürlich eine ganz große Rolle.
Und ich habe so ein bisschen ja die Wahrnehmung, die traditionell erfolgreichen OEMs in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern, die tun sich eher schwer damit, oder?
Ja, absolut, absolut. Also vielleicht die Kundenanforderungen, das ist ja das Entscheidende, auf die die Hersteller hier reagieren müssen und warum sie sich auch so schwer tun. Die Kunden lernen natürlich von ihren Erlebnissen und den Möglichkeiten, die sie mit anderen Devices praktisch machen. Also natürlich im Handy, im Smartphone, wo wir eine brutal hohe Vielfalt an Apps, an Anwendungen sehen. Und die haben dann zudem auch noch, wenn sie einen guten Reifegrad haben, auch eine wahnsinnig hohe Qualität. Also wenn man sich Google Maps anguckt, die Stauvorhersagen, wenn man sich Entertainment-Themen wie Spotify anguckt, Apple Music, das ist das, wo die Kunden praktisch ihre Anforderungen lernen und die setzen. Und die Kunden erwarten jetzt natürlich für Entertainment im Fahrzeug zum Beispiel genau das Gleiche. Ja? Die gleiche Qualität, die gleiche Vielfalt, eine hohe Individualisierung, eine total seamless Integration in ihre gesamten Ökosysteme. Und das legt natürlich die Messlatte sehr, sehr hoch. Ja, und insofern ist das eine Herausforderung, wenn die Autohersteller da mit Eigenentwicklung dagegen konkurrieren wollen.
Welche Rolle spielt da so der traditionelle Weg, wie Autos entwickelt wurden mit der Produktzyklen? Ich habe mir da immer gemerkt, irgendwie so 5 bis 7 Jahre, bis ich so einen Modellanlauf habe. Ja, und ich glaube irgendwie, historisch mag falsch sein, aber ich habe irgendwie sowas im Kopf, 1,5 Jahre, bevor das Auto rauskommt, ist der Design Freeze oder so.
Ja, das spielt eine massive Rolle. Auch da, wenn du schaust, wie häufig Apps aktualisiert werden auf dem Smartphone, die Release-Zyklen sind da einfach ganz andere als im Fahrzeug. Die Automobile, also wir sind jetzt heute nicht mehr bei 5 bis 7 Jahren, das geht schon ein bisschen schneller.
Ja. Aber waren es mal, oder?
Ja, genau. Ja. Und die Release-Zyklen für die digitalen Updates sind auch kürzer geworden, aber sie sind immer noch deutlich länger, natürlich auch aufgrund von Sicherheitsbestimmungen, Sicherheitsvorschriften, die natürlich einzuhalten sind. Es ist länger als das, was die Kunden eigentlich gewöhnt sind. Es ist aber noch ein anderer Aspekt, der glaube ich, ganz wichtig ist dabei. Und da kommen wir so ein bisschen auf das Spielfeld zu sprechen. Wo sollten eigentlich die Hersteller spielen? Ja? Denn wenn man sich den Wettbewerb anschaut, die konkurrieren natürlich mit den großen Tech-Playern, was die Entwicklung von diesen Diensten angeht. Und das ist jetzt nicht nur Konkurrenz auf dem Handy, sondern tatsächlich eben auch Konkurrenz im Auto. Wir alle wissen, es gibt Apple CarPlay, Google bietet Android Auto OS, also als Infotainment-Plattform oder auch Google Automotive Services an. Das heißt, die Tech-Player drängen natürlich auch ins Fahrzeug, um den Kampf um die Zeit der Nutzer im Fahrzeug dort eben auch mitzukämpfen. So, und insofern ist die traditionelle Weise, wie man Dinge entwickelt und auch in den Wettbewerb zu gehen. Die Hersteller kommen ja daher, dass sie sagen, wir sind sehr gut damit gefahren, dass wir Dinge selber entwickeln. Und ich glaube, hier ist es ganz zwingend erforderlich, dass ein Stück weit ein Umdenken stattfindet. Wo will ich überhaupt spielen und konkurrieren? Also mit Spotify brauche ich kein eigenes Entertainment-System irgendwie zu generieren. Das ist ein Kampf, der von Anfang an verloren ist. Und wahrscheinlich ähnlich bei Google Maps, bei der Navigation. Das sind die beiden Beispiele, die immer wieder kommen. Da lohnt es sich einfach nicht, in die Konkurrenz zu gehen, sondern da müssen die Hersteller umdenken. Da müssen sie in Partnerschaften denken, in Integration, in Ökosystemen und sich eher auf das fokussieren, wo sie dann wirklich selber einen unfair advantage haben.
Das heißt aber eigentlich ganz eine Frage, sagst du, ganz strategisch von oben darauf zu schauen und zu sagen, sozusagen, wo habe ich diesen Unfair Advantage, wo habe ich diese Chance auch signifikant Wert selber zu stiften und wo arbeite ich in dem Ökosystem mit Partnern und gebe damit natürlich dann auch einen Teil der Wertschöpfung ab.
Absolut, absolut. Und wie gesagt, das ist neu. Ne? Das ist ein neues Spielfeld, das sind neue Regeln, da sind auch neue Kompetenzen gefragt, neue Fähigkeiten auch der Entwickler. Und das ist eine sehr strategische Frage, um da das Spielfeld genau zu bestimmen, damit man dann auch erfolgreich sein kann.
Jetzt hast du vorhin was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, je nach Unternehmen tun die sich leichter oder schwerer mit dem Ganzen zu entscheiden, wie relevant ist für mich das Thema. Und das hängt auch damit zusammen, wie man natürlich gewisse Dinge monetarisiert. Ja.
Absolut.
Und da steckt, in dem, wie du das formuliert hast, steckt ja schon irgendwie auch drin, nicht jeder tut sich so einfach damit. Ja. Was sind da so die klassischen Hürden und Hindernisse, die du da wahrnimmst und die du erlebst?
Ja, das ist ganz spannend. Also wenn wir mal so 10 Jahre zurückgehen und an die Anfänge der digitalen Dienste zurückdenken, da haben wir ganz, ganz spannende Dinge beobachten können. Also wir haben gesehen, dass die klassischen Hersteller, insbesondere auch Premium-Hersteller, sehr stark in die Breite gegangen sind und gesagt haben, wir müssen viele Dienste anbieten und ein großes Portfolio machen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Qualität dieser dieser Dienste dann eben nicht so überzeugend war, was dann eben auch zu einer geringen Kundenakzeptanz einfach geführt hat. Ja. Dann kam Tesla und Tesla hat am Anfang sich sehr stark fokussiert auf ganz wenige Dienste, die aber mit einer sehr, sehr hohen Qualität anzubieten. Mhm. Und dieser Fokus hat dann da zu einer hohen Kundenakzeptanz geführt, was dann den Erfolg der digitalen Dienste am Anfang zumindest bei Tesla auch ausgemacht hat. Mhm. Mittlerweile gab es Portfoliobereinigungen, die Hersteller haben gelernt, auch die Incumbents, also die alten Hersteller, wenn ich sie mal so nennen darf, sie haben viel dazugelernt, Portfoliobereinigung, Konzentration auf das Wesentliche, Qualität nach oben geschraubt. Das heißt, da wurde praktisch ein Lernprozess durchgegangen. Zu deiner Frage der Monetarisierung aber, das Spannende auch hier ist wieder der Blick auf die Kunden. Und wir haben da eine sehr umfassende Kundenstudie auch durchgeführt mit Kundenbefragung. Und da kam raus, dass die Kunden beim Auto noch ganz anders denken als beim Smartphone. Mhm. Also wenn die zu Hause auf ihrem Fernseher mit Netflix oder mit allen möglichen Abo-Modellen gewöhnt sind, monatliche Beiträge zu zahlen, so sagen die einfach beim Auto, ich möchte das Auto kaufen, ich möchte, dass die Funktionen da drin sind. Also eigentlich ein altes, gelerntes Verhalten, ich kaufe ein Auto, ich lease ein Auto und dann hat das eine Ausstattung. Das ist das, was sie im Moment auch noch verfolgen beim Auto. Das heißt, da muss auch beim Kunden noch ein Lernprozess, ein Umdenken stattfinden. Ich bin mir sicher, dass das passieren wird, aber es dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Und deshalb Monetarisierung, zurück zu der Ausgangsfrage, die Silver Bullet hat noch keiner gefunden. Ja, also, dass da richtig Geld mitgemacht wird, das liegt an der Zahlungsbereitschaft der Kunden, das liegt am Portfolio. Wir sind auf dem Weg dahin, die Industrie ist auf dem Weg dahin, aber so richtig hat den Gral noch keiner gefunden.
Mhm. Welche Rolle spielt das Thema, ich sag mal, Unternehmenskultur und Mindset? Weil ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass Tesla zumindest zwischenzeitlich ja mal, was diese Themen angeht, sehr weit voraus war in einer gewissen Art und Weise. Ja, auch in der, ich glaube, in der User-Erfahrung, User-Experience, die Kunden dann hatten. Gleichzeitig sieht man da ja einen sehr, sehr starken Aufholeffekt jetzt gerade. Mhm. Ja. Ist das ein gelöstes Thema, dass du sagst, wir hatten in den Unternehmen ein Problem und das ist aufgelöst und die haben ihr Mindset im Griff und die Leute laufen alle mit? Oder ist das nach wie vor ein Thema, dass du sagst, ja, die sind einfach aufgrund einer Historie von 50, 100, 100x Jahren, ja, gewachsene Unternehmen und da kann man nicht umswitchen von heute auf morgen und kann sofort so ein Mindset haben wie ein gerade mal 20 Jahre altes Unternehmen aus dem Silicon Valley?
Also absolut. Ich glaube, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja, okay. Die Industrie hat die Zeichen der Zeit da erkannt. Im Prinzip geht es ja um das ganze Thema Software. Software-Defined Vehicle ist etwas, was die ganze Industrie umtreibt. Ist eine der großen Transformationsthemen, die die Industrie eben bewegt. Alle haben es erkannt, alle gehen Schritte. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Wenn wir nach Wolfsburg schauen, dann sehen wir, dass da durchaus auch noch Probleme zu lösen sind im Konzern. Aber alle wissen, dass hier neue Talente brauchen, dass Software eines der bestimmenden Themen sein wird für den Erfolg der Zukunft. Und ich glaube, wir sind mitten in diesem Wandel. Der eine ist weiter vorne, der andere ist weiter hinten. Aber alle sind auf dem Weg, um diese Transformation eben anzugehen.
Jetzt ist ja schon viel passiert. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, in anderen Branchen wird gerade nochmal alles wieder neu auf den Kopf gestellt mit so Themen wie AI. Kommt da bei uns im Auto auch nochmal so eine nächste Welle der Revolution und was bedeutet die?
Ja, jetzt fangen wir natürlich so ein kleines bisschen das Glaskugellesen.
Natürlich, aber
das ist ja immer so bei den Zukunftsthemen.
Das ist bei den Zukunftsthemen also, leider so, ja.
Es gibt mehrere Themen, glaube ich, die das Potenzial haben, auch die Autoindustrie nochmal zu revolutionieren und wirklich wirklich nochmal auf den Kopf zu stellen. AI ist sicherlich eins. Wenn ich auf den aktuellen Stand der Industrie schaue, dann würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Industrien ist die Automobilindustrie dann noch ganz am Anfang, was das Thema AI angeht. Wir sehen im Moment noch keine großen strukturierten Herangehensweisen oder umfassenden Strategien, sondern eher ich würde es mal Piloten nennen, Pilotprojekte, die noch nicht irgendwie einem einheitlichen Vorgehen folgen. Ja? Also jetzt auf der CES hat ja Mercedes und VW haben ja angekündigt, dass sie jetzt ChatGPT ins Fahrzeug integrieren. Mhm. Ja, dann liest man in den Artikeln und in Interviews bei Mercedes da auch, dass die vor der Ausgabe der Ergebnisse von ChatGPT das noch Plausibilitätsprüfungen unterziehen, ja, um da eben auch eine Qualität sicherzustellen. Und das zeigt so ein bisschen, dass wir da, glaube ich, noch ganz am Anfang stehen. AI, aktuell sehen wir das größte Potenzial von AI eher in dem ganzen Thema Operations, was das Thema Effizienzgewinne angeht. Dort, wo Maschinen einfach mehr können als Menschen, muss da bei der Qualität in der Produktion, ist das Auto am Ende dann tatsächlich eins, das in Ordnung ist oder nicht? Solche Dinge, Mustererkennung, da sind große Potenziale und ich glaube, dass die Industrie zunächst in die Richtung gehen wird, bevor es dann Kundenanwendungen mit AI geben wird. Okay. Spannendes anderes Thema ist natürlich auch das autonome Fahren. Ne? Das ist das Zweite, was dann natürlich auch noch das Potenzial hat, die gesamte Industrie nochmal auf den Kopf zu stellen. Also ich glaube, die ganze Industrie ist sich einig, dass das ein Gamechanger sein kann und sein wird. Problem ist, dass es länger dauert, als wir vielleicht alle vermutet haben.
Ja, die Frage ist halt, wann es kommt, ja, weil wenn man sich, glaube ich, wenn man sich 2019 mit Leuten unterhalten haben, dann hätten die gesagt, naja, 2024 fährt da dann schon ein bisschen was.
Ja,
ich sehe da draußen nichts.
Ja, tatsächlich sehen wir hier wenig, wenn du in China auf die Straße gehst.
Ja, China und USA ist ein bisschen besser, ja, aber in München sehen wir relativ wenig.
Das ist richtig. Ja. Also wenn du in China mal auf die Straße gehst, wir haben ein paar Beraterkollegen, die uns da auch immer mit tollen Live-Videos und sowas verfolgen. Ja. Die machen das natürlich gleich immer im großen Maßstab und haben separate Fahrstreifen praktisch für autonome Lieferfahrzeuge und Lieferdienste, Essenslieferdienste und alle möglichen Geschichten da etabliert. Aber das ist ganz spannend. Also da sieht man tatsächlich schon Autos ohne Fahrer. Das kann natürlich was. Sowohl die Nutzung der Zeit, wenn du transportiert wirst praktisch, da kannst du natürlich ganz andere Dinge machen, auch wieder digitalen Dienst nutzen.
Ja.
Aber eben auch neue Geschäftsmodelle, Robotaxis und alles, was da schon seit Jahren eigentlich durch die Presse geistert. Das wird ein Gamechanger sein. Es dauert aber eben alles noch ein bisschen.
Aber also du sagst eigentlich an beiden Stellen, da kommt schon noch mal was auf uns zu, aber das ist jetzt nichts, was jetzt in den nächsten 6 Monaten alles komplett umwirfen wird. Ja, das Thema GenAI wird wahrscheinlich schon zügiger kommen, ja, als das Thema autonomes Fahren, aber die kommen beide und die werden schon wahrscheinlich irgendwie ein Brandbeschleuniger gleichzeitig sein, aber vielleicht etwas weniger schnell, als es jetzt bei einem Office-Produkt mit dem Copilot geht, wenn ich einfach nur eine E-Mail schreiben muss.
Ja, das ist richtig. Also ich würde es vielleicht nicht Brandbeschleuniger nennen, aber vielleicht, wenn man das Feuer als Positives sieht. Also ich glaube, da stecken extrem viele Chancen drin und neue Felder, neue Geschäftsmodelle, neue Ertragspotenziale. Und insofern, also durchaus, ich beobachte das sehr, sehr positiv und bin gespannt auf die Entwicklung, die da jetzt noch auf uns zukommt.
Ich finde das total interessant, weil du ja im Prinzip durchaus aufgezeigt hast, dass das, was Digitalisierung mit dem Auto macht, wahnsinnige Chancen macht, die aber auch eine Herausforderung und einen großen Wandel darstellen. Aber du hast da eine sehr positive Konnotation und sagst, wir sind auf einem guten Weg auf der Reise.
Absolut.
Ja. Was müsste passieren, dass es noch besser und noch schneller vorangeht? Oder andersrum gesprochen, was könnte passieren und das würde das Ganze irgendwie ausbremsen? Hast du da irgendwie eine Perspektive auch drauf?
Naja, also du hattest ganz am Anfang in deinen einleitenden Worten auch nochmal gesagt, die Automobilindustrie, wie wichtig die für Deutschland ist oder eigentlich auch Gesamteuropa, wenn man sich das anschaut. Und wir kommen halt aus einer extremen Stärke, basierend auf dem Entwicklungs-Know-how, den Erfahrungen, den wir im Automobilbau hatten. Die großen Premium-Marken kommen alle aus Europa, aus Deutschland. Und insofern ist das natürlich essentiell wichtig, wirklich für unsere Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft, für die deutsche Wirtschaft. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, der Wettbewerb wird immer stärker. Ne? Also die Chinesen sind schon längst nicht mehr diejenigen, die die europäische oder amerikanische Technologien kopieren, sondern die können sehr stark und sehr gut selber Autos bauen. Mhm. Ne? So, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wer macht das Rennen? Wer kann sich am besten anpassen? Und da guckt man zum einen natürlich auf Startups. Da werden wir sicherlich eine große Konsolidierung noch sehen. Mhm. Also nicht alle chinesischen, nicht alle weltweiten Startups mhm. werden das überleben. Das wird ein spannendes Rennen. Wie wettbewerbsfähig werden wir sein? Kriegen wir die Transformation schnell genug hin? Und wie gut können wir dann in dem internationalen, globalen Wettbewerb, der immer härter, der immer schneller wird, wie können wir da tatsächlich bestehen? Also insofern, es wird so ein bisschen so eine regionale Frage sein, glaube ich, welche Spieler in welchen Regionen haben da die besten Möglichkeiten, um wirklich erfolgreich zu sein in der Automobilindustrie.
Und da ist, glaube ich, eine Sache, die wir nicht im Moment einschätzen können, ist unter Umständen ja, wie stark die aktuell entstehende Deglobalisierung an der einen oder anderen Stelle die Region noch stärker voneinander trennt, oder? Das ist was völlig unwägbar im Moment ist, zumindest für mich so gefühlt.
Da hast du sicherlich recht, aber insbesondere auch, also nicht nur von der Produktionsseite muss man das Ganze anschauen, sondern eben auch hier nochmal den Blick auf die Kunden, ne? Das ist nämlich auch nochmal ganz spannend.
Genau, auf der Marktseite ja auch und auch sehr unterschiedliche Märkte, glaube ich, oder?
Total. Und also wir sehen hier halt, dass chinesische Kunden ganz andere Prioritäten haben als europäische oder amerikanische Kunden. Mhm. Also gerade bei dem Beispiel digitale Dienste sehen wir hier, wenn wir in den Kategorien nochmal denken, eine ganz, ganz andere Priorität. Die Chinesen sind da sehr viel stärker auf diese Funktion Entertainment, auf das Thema Produktivität, Arbeiten fokussiert. E-Commerce spielt eine ganz große Rolle an Diensten im Fahrzeug in China. Und das sind alles Dinge, die amerikanischen und die europäischen Kunden eher hinten anstellen. Da geht es noch immer ums Fahrzeug, um Fahren, um Journey Management, um diese Themen. Und das ist natürlich auch was, wo die Hersteller darauf reagieren müssen, denn China ist ein riesengroßer Absatzmarkt. Und wir sehen das heute schon, dass es einigen Herstellern schwerfällt, dort die richtigen Autos mit den richtigen Funktionalitäten und Features eben zu produzieren, die dann dort eben auch den Erfolg haben und ankommen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Andreas, super spannend. Wir könnten, glaube ich, noch in das ein oder andere Thema tiefer einsteigen. Im Sinne der Länge dieses Formates müssen wir leider zum Ende kommen. Kannst du vielleicht ein bisschen zusammenfassend nochmal drüber nachdenken, was wir heute diskutiert haben über dieses Thema Digitalisierung und Auto? Was passiert da jetzt gerade mit dem Wandel? Und überlegen für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja digital begeistert sind, zum Teil Führungskräfte in der Industrie sind, was sind so die drei Sachen, die man sich da vielleicht merken sollte?
Ja, also für mich, das, also als allererstes mal das Thema Digitalisierung der Automobilindustrie und insbesondere die digitalen Dienste im Fahrzeug, das ist ein super spannendes Thema. Also wir werden hier, glaube ich, noch ganz, ganz viele Innovationen sehen, die wirklich wertstiftend für den Eigentümer oder für den Fahrer des Fahrzeugs sind. Also super spannendes Feld, viele Innovationen, die wir da sehen werden. Das Zweite, das habe ich hoffentlich gut rübergebracht und versucht, wir brauchen hier ein Umdenken. Ja, also die traditionellen Hersteller müssen umdenken, die müssen sich beschränken, die müssen anders entwickeln, die müssen in Ökosystemen, in Partnerschaften denken. Und das ist ein essentieller Treiber des zukünftigen Erfolgs, was das Thema angeht. Ja, und das Dritte, ich glaube, dass wir hier ein ganz, ganz großes Potenzial tatsächlich haben, insbesondere auch für Monetarisierung, wenn dann die Kunden soweit sind. Und es wird sehr, sehr interessant sein, wer hier das Rennen macht, ob es die klassischen Premium-Hersteller sind, die es früher immer geschafft haben, bei Innovationen vorne zu sein, oder ob dort auch Volumenhersteller aus China zum Beispiel, ob die dann das Rennen machen werden. Das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen.
Schöner Ausblick und einer auch, der ja sagt, die Messe ist weder in die eine noch in die andere Richtung gelesen. Heißt, es lohnt sich weiter, sich anzustrengen und man sollte sich aber auch nicht zu siegessicher sein.
Genau.
Cool. Du, danke für diese Einblicke. Hast du wie immer in meinem Podcast am Schluss noch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer für einen Buch oder einen anderen Podcast oder einen spannenden Artikel, irgendwas, wo man sich noch ein bisschen weiter vielleicht mit dem Thema oder dem Thema Digitalisierung beschäftigen kann?
Ich würde gerne Hörbücher. Da habe ich jetzt ganz aktuell zwei. Das eine ist ein bisschen älter. Also das erste, was ich jedem empfehlen kann, es ist zwar sehr, sehr lang, aber das ist die aktuelle Biografie von Elon Musk, von Walter Isaacson. Gibt einen super Einblick in die Persönlichkeit und in den Werdegang und so ein bisschen auch den Blick zwischen Genie und Wahnsinn, die ja wirklich Elon Musk umtreibt. Also unheimlich hörenswert, höre ich immer im Auto, wenn ich unterwegs bin. Wie gesagt, sehr lang, aber sehr hilfreich.
Ja.
Und ein anderes Buch, das jetzt eher, wo ich einen sehr, sehr hohen Entertainment-Faktor sehe, ist jetzt auch schon etwas älter, 5 oder 6 Jahre, glaube ich, schon alt. Das ist von Marc-Uwe Kling, Quality Land. Also ich kann jedem nur empfehlen, gerade das Hörbuch, das von ihm ja selbst gelesen wird, gewinnt nochmal extrem durch seine Vortragsweise. Und was 2017 auch schon für einen Blick auf die Welt, die Zukunft mit künstlicher Intelligenz tatsächlich, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam und hörenswert.
Andreas, danke für diese wunderbaren Empfehlungen, denen ich mich mit vollem Herzen anschließen kann. Ich habe sie beide im Auto gehört und Quality Land nicht nur einmal. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie die beiden Werke nicht kennen, sehr empfehlenswert. Also sowohl die Biografie als auch Quality Land. Andreas, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wieder was Spannendes gelernt. Andreas, ich danke dir.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.